Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Und hier ist der Gründercast, diesmal ohne Björn Wagner, aber allein mit Klaus Schönberg und circa 50 Gründerinnen und Gründerinnen in Dorfweil, denn dies ist heute ein Live-Podcast. Christopher Rinke hat mich gebeten, Last Words zu formulieren, und ich habe mir überlegt, das anhand von ein paar Fragen zu tun. Professor Johannes Reimer, ein Freund von mir, der hat mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Und wer Johannes Reimer kennt, der weiß, wenn er krank ist, schreibt er ein Buch, und wenn er gesund ist, schreibt er 3 Bücher innerhalb von ein paar Monaten. Und ich habe dann auch angefangen zu schreiben, und das war so mein letztes Wort, die letzte große Sache, Basisbuch, Gemeindegründung. Und hier ist praktisch mein ganzes theologisches und praktisches Wissen zusammengefasst. Das ist so meine Basisbibel für Gemeindegründer. Und 2008 habe ich 2 geschrieben. Das war einmal über meine Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela. Gibt es nur noch im Archiv, wie heißt es? Genau. Und dann noch ein evangelistisches Buch über die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber so, dass du es deinem Arzt, deinem Rechtsanwalt geben kannst. Bei mir war es immer so, dass ich gemerkt habe, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert, und ich finde nichts, wer da was Gutes dazu gesagt oder geschrieben hat, dann versuche ich das irgendwie selber zu machen. Das ist für mich so ein Trigger und eine große Leidenschaft. Und dann habe ich nochmal im Alter von 50 nochmal Theologie studiert und habe darüber noch eine Masterarbeit geschrieben. Also literarische Spuren hinterlassen, da ist, und jetzt habe ich gerade noch ein neues geschrieben, was nächstes Jahr rauskommt, aber literarische Spuren hinterlassen. Das zweite sind digitale Spuren, also jetzt seit 2 Jahren machen wir den Podcast, Gründercast, und da hinterlässt du digitale Spuren, und manches, was vielleicht nicht so doll ist, das wirst du vielleicht, werden die Leute vielleicht auch nicht so hören. Die wichtigsten Spuren aber, die wir im Leben hinterlassen, sind die, die du in deiner Familie hinterlässt. Also bei deinen Kindern, Partnern, Enkelkindern, Verwandten. Und ich bin sehr dankbar, dass wir eine gute Beziehung zu unseren Kindern langfristig haben. Dass wir zu den Enkelkindern jetzt eine gute Beziehung. Ich habe schon 5 Enkelkinder, und das ist absolut toll. Wisst ihr, da könnt ihr jetzt noch nicht mitreden, die meisten von euch, aber die kommen auf dich zu und die springen dich an, lassen eine halbe Stunde dich nicht weg, nur weil du kommst, und sie lieben dich einfach so, weil du bist. Das ist unglaublich eine reine Liebe, die nichts fordert, nichts will, einfach weil du bist. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Die nächste Spur, die wirklich wichtig sind, das sind die, die wir im Leben von Gemeindemitgliedern hinterlassen. Jeder von euch investiert seine gute Zeit, seine beste Zeit in das Leben von Menschen, die es manchmal nicht würdigen werden. Aber es gibt genug, die es würdigen werden. Als ich in Kelsterbach, dort war ich 14 Jahre Pastor, habe das von 0 bis auf 400 Leute aufgebaut. Und als ich dann gesagt habe, es ist Zeit zu gehen, dann kam eine Frau in mein Büro, Silvia van de Bosch heißt die, und sagte, setz dich. Und ich setzte mich. Dann sagte sie, hör zu. Und ich hörte zu. Und dann begann sie so zu reden. Ich war krank und du hast mich geheilt. Ich war verwirrt, du hast mir Klarheit gegeben. Ich war verloren, du hast mich gerettet. Ich war daneben und du hast mir Gradlinigkeit gegeben. Also, wisst ihr, die hat so geredet, als wenn Jesus vor dir steht. Weißt du, dieses Matthäus 25, wo Jesus sagt, ich war krank und du hast mich besucht. Und in dieser Frau ist mir der ganze Dank für meinen Dienst über 20 Jahre Pastor sein an Menschen deutlich geworden. Da ist jemand, der sagt, dein Dienst war nicht umsonst, dein Dienst war wertvoll und hat das Leben von Menschen verändert und zum Besseren gebracht. Und wenn du solche Geschichten hörst, musst du sie aufschreiben. Und weil die brauchen wir für die Stunden, wo du denkst, unter allen Pastoren bin ich der Schlechteste. Unter allen Gemeindegründungen ist die meine die kleinste. Also Tage, die wir gerne hinter uns lassen wollen. Und diese Spur so zu hinterlassen in Menschen, dass wir wissen, Es gibt Spuren, die bleiben bis in Ewigkeit. Und ab und zu sagt uns einer auch, dass es tatsächlich so ist. Deswegen tun wir das. Man kann es auch mit Paulus sagen. 2. Korinther 3. Paulus sagt, der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Und das war diese Frau für mich. Und die hat so viel Heilung auch in mein Herz reingegeben, wie eine Prophetin, die das hineingesprochen hat, was ich gebraucht habe. Dann habe ich mich gefragt, was habe ich gelernt in den vielen Jahren? Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, war ich der schlechteste aller Studenten. Neben mir kamen die Leute vom humanistischen Gymnasium, die konnten schon perfekt Latein, Griechisch und Hebräisch und ich wusste noch nicht mal, was ein Partizip ist. Bilden Sie bitte das Partizip im Griechischen, war das, und ich hatte keine Ahnung, wovon der überhaupt redet. Ich habe nachher auch ganz gut abgeschlossen, aber am Anfang war das knallhart. Ich habe also gelernt, wieder zu lernen. Ich habe in meinem Leben als Pastor immer die unterschiedlichsten Weiterbildungen gemacht. Ich habe nochmal mit 50 ein Masterstudium gemacht. Ich war selbstständig. Und also Lernen kennzeichnet mein Leben bis hin zum Schreiben oder etwas Neues auszuprobieren. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Früher sagte man, Pastoren wechseln alle 7 Jahre. Warum eigentlich? Der Unterschied, die Wahrheit ist, in der Regel waren viele ausgebrannt und hatten nichts mehr zu sagen und sind deswegen die neue Gemeinde und da haben sie das Alte wieder angefangen. Viele haben nicht weitergelernt und waren ausgebrannt. Lernen ist ein zentraler Entwicklungspunkt für Menschen, die in Leitung sind. Und zeigt mir Menschen, die sich nicht weiterbilden. Und ich zeige dir Menschen, die stehen bleiben und dann das als Treue zur Schrift und zu Gott verkaufen. Das Zweite. Ich glaube, ich war in meinem Leben immer am richtigen Platz. Ich war zuerst 6 Jahre in einer Gemeinde, die auch sehr stark angefangen zu wachsen, als junge Vikar, dann 14 Jahre in Kelsterbach. Zuerst hatte ich die charismatische Phase, habe also ganz viel auch mit Gebet, Sprachen, ich war Meister in Sprachenreden. Ich habe in 6 verschiedenen Sprachen geredet. Meine Zunge hat Knoten gemacht. Das war wirklich erhebend, weil Sprachenreden hilft dir, Gott anzubeten. Dann gab die Gemeindeaufbauphase mit Willow, wo ich ganz stark strukturiert gelernt habe, wie kann Gottesdienste gestaltet werden, die Menschen nachhaltig ansprechen und verändern. Sogenannte Exzellenzgottesdienst, da habe ich unglaublich viel gelernt mit einem absolut tollen Team und bin durch diese Menschen viel, viel besser geworden und klarer. Und ich habe damals angefangen, meine Predigten auszuschreiben und konnte sie dann wieder verwenden für Vorträge, für Bücher. Also erst eine Mehrfachnutzung. Und dann, wenn ich etwas formuliert habe, kann ich es natürlich auch frei wiedergeben. Also ich kann frei predigen, nur mit ein paar Notizen, aber in der Regel formuliere ich immer wieder aus, weil die Klarheit deiner Gedanken dir hilft, präzise zu sein. Und wer das nie macht, der wiederholt in der Regel oft nur seine Lieblingsphrasen, egal ob die richtig sind oder jetzt falsch. Dann das Nächste, was ich gelernt habe, ist, tue, was dir Energie bringt, auch wenn andere das nicht unterstützen. Als ich meine ersten Bücher geschrieben habe und dann habe ich meinen Ältesten, die eigentlich super Älteste waren und tolles Team, gesagt, ich habe übrigens mein neues Buch geschrieben, mein erstes, ist es nicht toll? Und die sagten dann, du musst aber viel Zeit haben. Und ich merkte, boah, das tat mir richtig weh, weil von anderen lesen sie auch die Bücher. Und Bill Heibels, der hat noch Ghostwriter, der hat seine Predigten alle zu Büchern gemacht. Und hat natürlich Leute gehabt, die das ein paar Mal überarbeitet haben, damit die dann perfekt sind. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist etwas, was Gott benutzt hat. Durch dieses Buch sind viele Leute zum Glauben gekommen. Durch dieses Buch habe ich verstanden, ich kann schreiben. Durch dieses Buch habe ich verstanden, ich kann Geschichten erzählen. Durch dieses Buch habe ich verstanden, Gott hat mich begabt, auf verschiedenen Ebenen das Evangelium zu kommunizieren. Und Schreiben ist also ein Part davon. Und damals habe ich gelernt, ich tue das, was mir Energie bringt. Weil Energie, wenn ich das tue, weiß ich, dass ich am richtigen Platz bin. Und wir haben in unserem Leben immer auch Menschen, die Sauger sind. Die saugen uns die Energie weg. Also die Energiepunkte, bei mir war das Kunst. Ich habe auch viele Kunstprojekte gemacht, Schreibsachen. Das waren Punkte, wo ich einfach nur für mich war. Dann Zum Thema Leitung. Es gibt das Lama-Prinzip. Also ich habe mal einen Leitungskurs gemacht für Manager und der bestand darin, dass du 2 Stunden lang ein Lama geführt hast. Und du kriegst, und das Lama hat nur 2 Befehle. Ziehen, dann geht es. Und wenn es überhaupt nicht will, dann musst du loslassen, nachlassen die Spannung. Ziehen und loslassen. Und das sind die 2 wichtigsten Managementprinzipien auch für die Leitung. Wann muss ich vorangehen? Und wann darf ich nicht loslassen? Und wann darf ich nicht dem Druck loslassen aus der Gemeinde nachgeben? Und wann muss ich einfach loslassen, um das Ding nicht zu überreizen? Und das ist eine ganz wichtige Regel in meinem Leben geworden, damit ich trotzdem mutig vorangehe. Weil es gibt so viele Hindernisse durch Menschen, die sich nicht entwickelt haben. Die Hauptprobleme in der Gemeinde entstehen dadurch, dass Menschen, die zum Glauben kommen, Babys im Glauben fangen. Die werden nicht reif. Die werden keine Väter und Mütter im Christus, sondern sie bleiben Kinder und wollen immer wie Kinder behandelt werden. Das sind die, die uns nachher die Probleme machen. Und was ich noch gelernt habe, ist, dass Gemeinde immer auch temporär ist. Wenn du 14 Jahre mit in der Gemeinde lebst und wir haben damals mit 0 angefangen, das heißt, 80% der Leute, die in den ersten 10 Jahren zum Glauben gekommen sind, das waren so 200 Leute oder die sind alle durch meinen Dienst zum Glauben gekommen, also wo ich persönlich Geburtshelfer war. Das verbindet dich natürlich unglaublich, wenn du Vater bist. Und dann, wenn du merkst du aber trotzdem, dass Menschen eigene Wege gehen und spätestens, wenn du gehst, merkst du, dass es temporäre, also zeitlich bedingte Freundschaften und Pastoren waren. Das verletzt am Anfang, später aber nicht mehr. Alle, mit denen wir unterwegs sind, sind wir nur eine bestimmte Zeit unterwegs und dafür sind wir dankbar, ohne enttäuscht zu sein, wenn Menschen dann auch ihren eigenen Weg gehen. Mit vielen von euch bin ich jetzt jahrelang unterwegs gewesen und dann endet eine Beziehung, da endet ein Input und geht andere Wege. Und dann ist es einfach gut zu erinnern und sagen, wow, das war eine tolle Zeit, aber nicht darüber traurig sein. Dann gibt es 2 Hauptversuchungen für Gemeindegründer. Die erste Versuchung ist, wenn ihr Erfolg habt, denn Erfolg macht leicht arrogant. Jetzt ist so, dass wir in Deutschland leben und so erfolgreich, dass wir so von 0 auf 500 in 2 Jahren, das haben leider nur ganz, ganz wenige. In der Regel ist es viel mühsamer, aber Erfolg kann arrogant machen. Wir hatten relativ viel Erfolg in unserer Gründung und als wir so 100 Leute waren, ich glaube nach 5 Jahren, hat auch viel länger gedauert, haben wir natürlich Seminare und Vorträge und wir sind wirklich, und ich auch, wie ein arroganter Pinkel aufgetreten. Und irgendwann kam ich in eine Krise, da waren wir 200, und habe dann festgestellt, dass ich in folgende Falle getappt war. Wenn man arrogant wird, liebt man das Bild von seiner Gemeinde mehr als die Gemeinde selber. Also wenn du gerade jemand bist, der visionär ist, der eine Vorstellung hat und du hast Erfolg, dann liebst du das Bild der Gemeinde, die erträumte Gemeinde, tatsächlich mehr als die tatsächliche Gemeinde, die komisch ist, wo du schwierige Leute hast, also Runzeln und lauter solche Dinge. Das war die Falle, wo Bonhoeffer im gemeinsamen Leben beschreibt, dass wenn man seinen Traum von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde, wird man zum Zerstörer der Gemeinde, obwohl man das Beste will. Also wir müssen die Leute leben, die wir tatsächlich vor Ort haben. Den Partner, mit dem wir zusammen sind, auch wenn er komisch ist. Die Versuchung 2 nennt Brian McLaurin the Church of the Lost Detail. Manchmal, wenn man charismatisch aufgewachsen ist oder eben in Dings, dann bekommst du gesagt, wenn du nur das tust, dieses eine Ding, dann wird Erweckung kommen, dann wird Spannung geben. Ich habe so viele Lost Details mitbekommen, vom Toronto-Segen bis, wenn man Israel, du musst jeden Sonntag einen bestimmten Psalm beten, wo Israel gesegnet wird, dann wird deine Gemeinde wachsen. Oder wenn alle Frauen ihr Haar bedecken, dann wird die Gemeinde wachsen. Wenn alle Männer, die Schweißfüße haben, endlich sie loswerden, dann wird die Gemeinde wachsen. Ihr versteht, was ich meine. Ja? The Church of the Lost Detail. Auch wenn die Leute sagen, manchmal sagen die Leute auch bei uns, wächst die Gemeinde, weil wir das Wort Gottes rein und unverfälscht predigen. Jetzt komme ich eine Woche später zu einem anderen Pastor und er sagt mir, warum seine Gemeinde nicht wächst. Warum? weil wir das Wort Gottes rein und unverfälscht predigen. Das ist alles Church of the Lost Detail. Die Wahrheit ist nie monokausal, nie auf einen Bereich zurückzuführen, sondern es sind immer viele Faktoren, die dazu tun. Und manche Faktoren wissen wir gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass einfach jemand auf seinen Knien wirklich stundenlang betet. Unsere Gemeinde zum Beispiel, die damals die Petrusgemeinde in Kelsterbach, ist sehr stark gewachsen, war damals die absolut trendy Church und in vielen Bereichen absolut Exzellenz und Vorreiter. Aber eins waren wir richtig schlecht, Gebet. Keiner von uns war ein gescheiter Beter. So jetzt, wenn Leute sagen, warum wächst deine Gemeinde? Also wenn ich zum Beispiel deinen Bruder jetzt sagen würde, gesagt hat, warum ist deine Gemeinde so gewachsen? Dann würde er sagen, Gebet, Gebet, Gebet. Weil er das sagt ja immer. Ja? Und bei ihm stimmt das auch. Aber nur bei ihm. Also es gibt kein Prinzip. Also wenn ich was gelernt habe, ist, es glaubt den Propagandisten nicht, dass es einen Schlüssel gibt, der automatisch zum Erfolg führt. Den gibt es nicht. Das ist immer eine Folge von vielen Dingen, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an einem Ort. Und bei uns war es, würde ich sagen, die richtigen Leute, die zusammen eine unglaubliche Power hatten. Ja. Dann gibt es noch eine Versuchung, die dritte, das ist die, ein sorgloser Seelsorger zu werden. Wir stellen fest, dass Seelsorge permanent nachlässt und nicht mehr in Anspruch genommen wird. Schon seit 30, 40 Jahren ist es immer weniger geworden. Und gleichzeitig werden Seelsorger, die nicht selber in Seelsorge sind, sorglose Seelsorger. Also das heißt, als ich gemerkt habe, wo bei mir Sachen hochgekommen sind mit Paaren 40, wo ich an meiner Mutterbeziehung arbeiten musste und ich deshalb mit einigen starken Frauen Probleme hatte, merkte ich, das liegt an mir. Also habe ich 10 Stunden Therapie gemacht, um diesen Punkt nochmal in meinem Leben zu bearbeiten. Ich habe für verschiedene Bereiche meines Lebens unterschiedliche Leute gehabt, die mir geholfen haben, mich zu entwickeln. Dazu habe ich mich schwach gemacht, mir habe ich Vertrauen gegeben. Ich habe Leuten erlaubt, in mein Leben reinzusprechen. Das sind Dinge, die mir geholfen haben, nicht abzustürzen. Und ich bin jetzt 64 Jahre alt und ich habe schon viele Kollegen, die super angefangen haben, scheitern sehen. Hochbegabte Leute, die waren 10-mal begabter als ich und leidenschaftlicher und Gläubiger, aber sie sind gescheitert an Dingen, die nicht aufgearbeitet sind, die irgendwann mit Macht hochgepoppt sind. Was bereue ich, nicht getan zu haben? Ich bereue, dass ich zu oft gesagt habe, Gemeinde first, Church first, Worship first. Das heißt, wenn wir ein großes Familienfest haben, dann habe ich gesagt, ich muss in die Gemeinde, ich bin da nicht hingegangen. Wenn da jemand Geburtstag hat aus meiner Familie, war mir die Gemeinde immer wichtiger als meine Familie. Und welches Bild habe ich erzeugt? Dass die Leute dann gesagt haben aus meiner Familie, dem Klaus sind wir nicht wichtig. Der hat nur seine Sekte im Kopf. Also mein Einsatz für Christus und dass ich dachte, ich bin unentbehrlich, hat dazu geführt, dass die immun gegen das Evangelium geworden sind. Fantastisch. Das bereue ich zutiefst und versuche das jetzt ein bisschen nachzuholen. Und dabei ist es ja kein Problem, wenn du 2-3 Mal im Jahr nicht in deiner Gemeinde bist. Das räumt euch das ein. Also das bereue ich, dass ich dafür mir zu wenig Zeit genommen habe für meine Ursprungsfamilie, denn wenn die Gemeinde weg ist, hast du immer noch deine Ursprungsfamilie. Das sind deine Kinder, deine Verwandten und ich habe eine ganz tolle Verwandtschaft. Das ist etwas, was ich bereue und anders machen würde. Und der letzte Punkt. In was für eine Gemeinde würde ich gehen, wenn ich nicht mehr dafür bezahlt würde? Eine Frage, die ich als Pastor stellen muss. Wirst du in welche Gemeinde gehst du, wenn du nicht dafür bezahlt wirst? 1/3 der Pastoren, die aufhören, gehen in gar keine Gemeinde mehr. Die gehen in keine Gemeinde mehr. Sehr viele Mitarbeiter, die sehr lange in einer Gemeinde verantwortlich gearbeitet haben, nach einem Break gehen die in keine Gemeinde mehr. Nach Corona haben sehr viele Menschen aufgehört, zwischen 20-30%, die vorher regelmäßig gekommen sind, nur noch sehr, sehr unregelmäßig zu kommen, weil sie gesagt haben, Ich hätte nie gedacht, dass ich die Gemeinde so wenig vermisse wie jetzt. Das heißt, man merkt erst, ob man etwas vermisst, an der Qualität. Und ich habe mir dann überlegt, in was für eine Gemeinde würde ich gehen, wenn ich es nicht mehr muss? Ich würde in eine Gemeinde gehen, in der die Menschen emotional und geistlich reif werden. Ich würde in eine Gemeinde gehen, die barmherzig und liebevoll mit ihren Mitgliedern umgeht. Ich würde in eine Gemeinde gehen, die theologisch weit ist und die die Unterschiedlichkeiten in Christus aushält, die umarmt und nicht ausgrenzt. Das wäre eine Gemeinde, in die ich gerne gehen würde. Das wären erstmal meine Last Words Teil 1 für heute. Vielen Dank.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.